Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Kontrolle über Wasservorkommen und andere Ressourcen. Persönliche und nationale Sicherheit auf beiden Seiten. Und nicht zuletzt die zwei rivalisierenden nationalen Identitäten. Frage 2. Was macht die School for Peace zu einem einzigartigen Begegnungszentrum für die beiden Konfliktgruppen? Da ist erstens ihr Standort, Neve Shalom Wacht Salam, ein Dorf mit Juden und Palästinensern aus Israel, die das scheinbar Unmögliche vorleben. Das Konzept dieser Dorfgemeinschaft von Neve Shalom Wacht Salam lautet: Wir sind binational, bilingual, interkulturell und interreligiös. Im Gegensatz zur Realität um uns herum praktizieren wir tagtäglich reale Gleichberechtigung. Das heißt, das Dorf lebt den Wandel vor, der möglich ist. Die Bildungseinrichtungen im Dorf arbeiten nach den gleichen Grundsätzen und haben das gleiche Ziel: Gleichberechtigung zwischen Juden und Palästinensern beziehungsweise zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen und Religionen in allen Lebensbereichen. Aber auch das Konzept der School for Peace ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Schlüsselinnovation, das kann man wirklich so sagen. Es geht von 5 Grundthesen aus. Erstens, die Begegnungen von Gruppen, die sich in Konflikten befinden, geschehen auf der persönlichen und auf der Gruppenebene. Zweitens, das Geschehen in der Kursgruppe, das heißt die Mikroebene, spiegelt die gesellschaftliche und politische Realität, das heißt die Makroebene, wider. Das heißt in unserem Fall, es ist wesentlich bestimmt durch die Machtstrukturen zwischen Juden und Palästinensern in Israel und Palästina. Drittens, die Teilnehmerinnen kommen mit tiefsitzenden Bildern über sich selbst und die anderen und über die Beziehungen zwischen ihnen in diesen Kurs. Diese Bilder gilt es bewusst zu machen. Viertens, in einer erfolgreichen Begegnung kommt alles auf den Tisch. Die beiden Gruppen gelangen über die Klärung der eigenen und die Konfrontation mit der Identität der anderen zu einem gleichberechtigten Dialog. Und fünftens, last but not least, Hebräisch und Arabisch sind gleichberechtigte Sprachen. Die Forschung bestätigt die innovative Kraft der School for Peace. Tamar Sagi vom Interdisziplinären Zentrum in Herzliya, die seit Jahrzehnten Konfliktgruppeninterventionen erforscht, weltweit, und die Einführung in unser Buch geschrieben hat, fasst zusammen. Bisherige Begegnungsprogramme für Konfliktgruppen führen im besten Fall nach den Workshops zu einer positiveren Einstellung der Teilnehmer zueinander. Es gibt mehr Sympathie zwischen ihnen. Das ist schön. Doch es entsteht zugleich eine Schwächung des gesellschaftspolitischen Engagements der Teilnehmer, beziehungsweise ein Sich-Einrichten im Status quo. Das heißt, die bestehenden Machtstrukturen zwischen den betreffenden Konfliktgruppen bleiben erhalten. Um einen gesellschaftlichen Konflikt zu lösen, braucht es jedoch nachhaltigen sozialen Wandel. Die Frage ist also, wann können Begegnungen von Konfliktgruppen tatsächlich sozialen Wandel anstoßen? Tamar Sagi bilanziert: Dies geschieht, wenn die Machtstrukturen zwischen den Konfliktgruppen thematisiert werden. Das Konzept der School for Peace stellt bislang als einziges diese Machtstrukturen in den Mittelpunkt. In ihren verschiedenen Erscheinungsformen kommen sie alle auf den Tisch. Das Konfrontiertwerden mit und das dialogische Nachdenken über diese Machtstrukturen führt zu langfristigen Verhaltensänderungen und praktiziertem sozialem Wandel. So viel zur Theorie und dem Kontext, in dem die Kurse der School for Peace stattfinden. lassen wir nun Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer selbst zu Wort kommen. Frage 3 also. Was für einen Prozess durchlaufen die Teilnehmerinnen in den Kursen der School for Peace? Die Interviewausschnitte, die ich Ihnen lesen möchte, beleuchten 4 Aspekte. Erstens, womit kommen die Teilnehmer in den Kurs? Zweitens, bestärkende Erfahrungen und bestürzende Entdeckungen. Drittens, von der Konfrontation zur Identitätsentwicklung. Und viertens, danach, unterwegs als Partner. Zur ersten Frage, womit kommen die Teilnehmerinnen in den Kurs? Ich lese Ihnen 2 Stimmen, die sozusagen die äußere Bandbreite dessen widerspiegeln, mit dem die Teilnehmer kommen. Rachela Yanai, eine mizrachische Jüdin. Ich bin vor allem mit der Familie meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater stammt aus dem Jemen und meine Mutter aus Libyen. Im Jemen war die Lage der Juden wohl nicht so schlecht. Doch die Geschichten meiner Großmutter über Libyen, vor allem in der Zeit der israelischen Staatsgründung, erzählen von Verfolgung und Ermordung. Danach kam sie nach Israel. Diese Familiengeschichte hat sich mir tief eingeprägt. Eine sehr zionistische Geschichte, sehr patriotisch in Bezug auf den Staat und die Armee. Ich war Offizierin in der Armee, zwar im Bildungskorps, aber eben doch in der Armee. Dagegen opponierte man nicht. Man leistete seinen Beitrag. Man tilgte seine Schuld gegenüber dem Staat. Araber galten als absolut unmöglich. Die Araber wollen uns abschlachten, ins Meer werfen. Ein guter Araber ist ein toter Araber. Sobald du dich umdrehst, stößt dir ein Araber das Messer in den Rücken. Amal Elzana Al-Jorj Beduinin. Ich wuchs in einer Familie auf, in der meine Großmutter stets von Palästina sprach, nicht von Israel. Wir waren Palästinenser. Mein Vater gehört zu der Generation, die unter der Militärverwaltung gelebt hat. Er hat sich jedoch nie dazu geäußert. Meine Großeltern dagegen nahmen kein Blatt vor den Mund. Mein Großvater sprach sehr offen über das, was 1947 geschehen war. Der Großvater meiner Mutter war ein Scheich, der gegen die Gründung des Staates Israel gekämpft hatte. In diesem Umfeld wuchs ich auf. Wir allein waren im Recht. Alles andere stand nicht zur Debatte. Man brachte mir nationalistische Lieder und Gedichte bei, die ausschließlich das palästinensische Narrativ transportierten, und allen anderen Narrativen wurde die Legitimität abgesprochen. Frage 2 oder Aspekt 2. Bestärkende Erfahrungen und bestürzende Entdeckungen. Jonathan Shapira aus Tel Aviv. In der ersten Gruppensitzung sollten wir uns vorstellen, mit Name, Heimatort, warum ich in diesem Workshop bin und einem kürzlich geschehenen Ereignis, das mich stark beeinflusst hat. Während die ersten nacheinander sprachen, übte ich innerlich. Shalom, ich heiße Jonathan, ich bin Hubschrauber, Pilot in der Luftwaffe, obwohl ich total gegen die Besatzung, gegen gezielte Tötungen und gegen den Siedlungsbau bin. Ich möchte Frieden und deshalb will ich hier Palästinensern begegnen. Das Ereignis, das mich am stärksten beeinflusst hat, war die gezielte Tötung von Salah Shehade, bei der auch viele Kinder und Zivilisten getötet wurden, was für mich ein Verbrechen ist. Und ich möchte, dass ihr wisst, es gibt Menschen in der Armee, die gegen solche Dinge sind und gegen die Besatzung. In der Zwischenzeit gingen die Vorstellungen weiter. Der Palästinenser neben mir sagte, er sei ein Student aus Nablus. Er sei auch sehr gegen die Besatzung und wolle Frieden. Und ihm sei wichtig, mit Israelis zu sprechen. Das Ereignis, das ihn vor kurzem besonders beeinflusst habe, sei, dass ein Apache-Geschoss das Haus ihres Nachbarn getroffen hätte. Seine kleine Schwester sei dort gewesen und seither verkrüppelt. Sie sei von der Taille abwärts gelähmt. Dann war ich dran. Und ich brachte es nicht fertig zu sagen, dass ich Pilot war, weil es plötzlich keinen Unterschied mehr machte, ob ich ein Helikopter-Rettungspilot für Soldaten war, ob ich Raketen abschoss oder ob ich einen Bürojob bei der Luftwaffe hatte. Sliman Khalabi, Druse. Zu Beginn war es sehr schwer für mich. Zwischen all den schreienden Arabern fühlte ich mich fehl am Platz. Ich wusste nicht, ob ich Araber oder Jude oder vielleicht eher Israeli war. Ich wusste nicht, was ich in dem Kurs wollte. Die palästinensische Teilnehmergruppe sagte viele harsche Dinge und ich hörte zu, verstand aber nicht richtig, wohin ich in diesem Kontext gehöre. Ich blieb immer an einem bestimmten Punkt stecken. Ich hatte keine Nakba erlebt. Wenn die Nakba erleben, Palästinenser zu sein, bedeutete, wo war da mein Platz? Wasim Birumi aus Akko. Der Kurs war ein Schockerlebnis für mich. Denn dort war es zum ersten Mal völlig in Ordnung, Arabisch zu sprechen und ganz offen zu reden. In all den Koexistenzprogrammen zuvor war es stets mehr um das gemeinsame Verbindende gegangen, statt die anstrengenden Meinungsverschiedenheiten zwischen uns zu bearbeiten. Das hatte mir stets gefehlt. Immer war ein Teil der Diskussion außen vor geblieben. Hier in Neve Shalom war das anders. Auf einmal war die arabische Sprache ein mächtiges Instrument. Die palästinensische Identität wurde nicht als Schande betrachtet. Viel mehr Dinge bekamen Raum. Jeder konnte tatsächlich offen sprechen und über alle möglichen Dinge nachdenken. Für mich war das eine große Überraschung. Meine Reaktion überraschte mich ebenso, denn ich ergriff diese Chance sofort und nutzte sie bereits nach wenigen Monaten. Und Michael Sfard, Jerusalem. Durch den Kurs verlor ich einen großen Teil meiner Unschuld. Und zwar zwei Arten von Unschuld. Die eine war meine zionistische Unschuld. Ich sage das bewusst so klar und es war alles andere als einfach. Die andere war meine menschliche Unschuld, die uns zu sagen erlaubt, hey, wir sind doch alle Menschen, auch dies wird vorübergehen und dann ist alles wieder okay. Allmählich wurde mir klar, dass das, wir sind doch alle Menschen, nur ein Teil der Geschichte war, dass mein Judesein von Bedeutung war, dass jemand anderes Araber ist ebenfalls von Bedeutung und es beeinflusst, wie wir uns aufeinander beziehen, ob ich das will oder nicht. Diese Erkenntnis, diese Einsicht hat eine tiefe Wirkung und wirkt in mir bis heute. Ja, sie führt sogar dazu, dass ich mich hier weniger zu Hause fühle. Das ist schon sehr seltsam. Dritter Aspekt: von der Konfrontation zur Identitätsentwicklung. Mohammed Abu Snine, Ost-Jerusalem. Durch den School for Peace-Kurs entwickelte sich in mir eine neue Art und Weise, meine eigene nationale Zugehörigkeit auszudrücken. Ich verstand meine eigene Identität und die des Feindes besser, entdeckte mir zuvor unbekannte Aspekte meines Palästinenserseins und neue Aspekte der Palästinenser in Israel. Dreierlei Palästinenser sind zu unterscheiden. Die Jerusalemer Palästinenser befinden sich zwischen den beiden anderen Gruppen. Ich kenne Jerusalemer Palästinenser, die auf Palästinenser in den besetzten Gebieten herabschauen und israelische Palästinenser, die andere Palästinenser verabscheuen. Sie sehen nicht, dass wir vielleicht einfach verschiedene Entwicklungen durchlaufen haben. Maya Mukamel, misrachische Jüdin. In der Gruppe bekam ich mein komplexes Sein als jüdische, misrachische Frau in den Griff. Allen drei Komponenten habe ich mich damals zum ersten Mal gewidmet. Ich erinnere mich besonders an eine uninationale Gruppensitzung nur mit den jüdischen Teilnehmern. Als in diesem Gruppenforum ethnische Konflikte entstanden, sah ich mich erstmals als Misrachi. Eine der misrachischen Frauen sprach über erniedrigende Erfahrungen ihrer Familie bei der Einwanderung nach Israel und die fortwährende Unterdrückung. Daraufhin sagte eine aschkenasische Frau: Warum jammerst du hier rum? Ihr habt hier doch das Recht, euch frei zu äußern. Und als sie ihr sagte, im Plural, da spürte ich bei dieser Frau plötzlich eine Geringschätzung wegen meiner Herkunft. Sie kam eben aus einem europäischen Land oder den USA als Aschkenasim und die andere aus einem orientalischen Land. Sie sprach verächtlich über mich, ohne mich überhaupt zu kennen. Ich merkte plötzlich, dass ich zu der jüdischen Gruppe gehörte, die den anderen das antut. Ich werde von den Juden etikettiert und gehöre gleichzeitig zu denen, die den Arabern und Araberinnen, die die Araber und Araberinnen unterdrücken und etikettieren. Harb Amara, Nazareth, Palästinenser. Es besteht ein Konflikt zwischen mir als palästinensischem Araber in Israel und dem, was ich sehe, wenn ich einen Juden betrachte. Bei ihm spielt keine Rolle, wo er herkommt. Alle staatlichen Institutionen helfen und stärken ihn. Wenn ich als Araber hier vorankommen will, dann muss ich die ganze Arbeit leisten, meine Ressourcen und mein Geld und vieles andere investieren, damit ich wenigstens persönlich vorankomme, ohne all die staatlichen Hilfen für Juden. Mit dieser Gleichung kam ich her und bekam das Gefühl, dass die anderen meinen Schmerz tatsächlich mitempfinden konnten. Zuerst ging es um dieses Stigma. Alle Juden wollten meine Rechte negieren oder einfacher gesagt, alle Juden wären gekommen, um mich auszutricksen. In unseren Diskussionen wurde mir allmählich klar, dass aus ihrer Sicht auch die anderen ihre Probleme hatten, auch die Juden. Also bezahle nicht nur ich einen Preis in diesem Konflikt, auch die andere Seite bezahlt einen Preis aus einer anderen Perspektive. Aspekt 4. Nach dem Kurs unterwegs als Partner. Nazi Ansari, Jerusalem, Palästinenser. Innerlich war ich immer auf der Suche nach Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit müssen wir erreichen. Und ja, ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Übrigens an beide Seiten. Auch auf unserer Seite gibt es Parteien, die daran interessiert sind, Dinge auf Kosten von anderen zu bekommen. Norma Musi, eingewanderte Jüdin aus Argentinien. Zu wissen, dass man eine rote Linie überschritten hat und draußen ist, als ob man nicht mehr dazugehört, das ist ein schwieriges Gefühl. Sowohl persönlich als auch mit meiner Arbeit für Zuchrot, eine jüdische Organisation, die zerstörte palästinensische Dörfer in Israel dokumentiert. Mit meiner Arbeit für Zuchrot beharre ich darauf, dass ich dazugehöre, dass ich mich nicht aus der israelischen Gesellschaft ausgrenzen lasse. Ich bin ein Teil dessen, was hier vor sich geht. Und Zuchrot ist ein Teil dessen, was in der israelischen Gesellschaft vor sich geht. Wir sind nicht extrem. Wir gehören in die Mitte der Gesellschaft. Ich will Mitglied der israelischen Gesellschaft sein. Man kann leicht sagen, okay, dann gehöre ich halt zur palästinensischen Gesellschaft. Ich spreche auch palästinensisches Arabisch. Aber ich bin keine Palästinenserin. Und ich äußere mich auch nicht aus der gleichen Perspektive. Ich werde irgendwie mit den Menschen um mich herum fertig werden müssen. Sebastian Wallerstein, Tel Aviv. Der Konflikt bestimmt meine Wahrnehmung nun viel stärker. Wieder umzukehren und zu vergessen, geht fast nicht mehr. Gefühle spielen jetzt auch eine Rolle. Wenn ich mir unsere Gesellschaft heute anschaue und sehe arabische Bürger, die wütend auf das Establishment sind, dann finde ich diesen Zorn ganz natürlich. So etwas sehe ich nun und kann es nicht mehr einfach ignorieren. Heute kann ich mit solchen Situationen allmählich besser umgehen. Doch selbst jetzt ist es häufig noch schwer. Und noch einmal Harb Amara aus Nazareth. Heute weiß ich, dass ich einen Partner habe. Es gibt Leute, mit denen zusammen ich nachdenken kann. Und es gibt Juden, die so denken wie ich, die die Lage ebenso gern verändern wollen wie ich, um sie für alle besser zu machen. Zusammen können wir in Aktion treten, um die Entwicklung des Landes zu beeinflussen. Heute investiere ich meine Person in diese Arbeit, setze mich intensiv mit den Partnern auseinander und verändere meine Positionen ein wenig, sodass wir etwas in Bewegung setzen oder Pläne erarbeiten können, um die Lage für alle zu verbessern. So viel also zu diesen vier Aspekten oder diesen, ja, dem, was die Leute durchmachen, wenn sie diese Kurse besuchen. Nun zu meinem Fazit. Moment. Ich möchte ganz kurz zwei Wissenschaftler Ihnen zitieren. Daniel Bartal war Professor an der Universität Tel Aviv und ist jetzt emeritiert. Er hat geschrieben, nachdem er dieses Buch gelesen hat, alle 25 Absolventinnen von Langzeitkursen der School for Peace in Neve Shalom Wacht Salam sind zu Führungspersönlichkeiten geworden, die in ihrem Arbeitsbereich die Gesellschaft verbessern. Und Amal Jamal an der School of Political Science, Government and International Affairs an der Universität Tel Aviv hat geschrieben, nachdem sie das Buch gelesen hatte, dies ist ein einzigartiges Buch. Es offenbart, wie persönliche Erfahrungen und eine Sozialisierung hin zu Frieden das öffentliche Engagement von Friedensaktivisten stärken kann, die nach friedlichen Lösungen für hartnäckige Konflikte suchen. Ich möchte Ihnen aber auch kurz meine eigenen Erfahrungen bei der Übersetzung nicht vorenthalten. Ich habe die School for Peace 1984 in ihrer Arbeit kennengelernt und habe sie seither begleitet. Das heißt, ich hatte wirklich schon einiges Vorwissen. Und trotzdem war dieses Buch für mich eine wirkliche Entdeckung. Während der Übersetzungsarbeit hatte ich zunehmend das Gefühl, wie bei einer archäologischen Grabung in immer tiefere und komplexere Schichten dessen vorzudringen, was den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern ausmacht. Ich war zunehmend beeindruckt und fasziniert von der Freimütigkeit, der Authentizität und dem klaren Blick auf sich selbst, mit denen die interviewten Kursabsolventinnen über ihre höchst vielfältigen und bewegenden Erfahrungen während und nach den Kursen berichtet. Warum sollte man das Buch also lesen? Vor allem aus drei Gründen, denke ich. Erstens, dieses Buch stellt wohl wie kein anderes Buch eine überaus gelungene Kombination dar. Auf der einen Seite vermittelt es vielschichtige Fakten, sozusagen im Vorbeigehen. Zugleich bereitet es vor uns eine Vielfalt von höchst anschaulich, authentisch und freimütig erzählten Erfahrungen und Entscheidungen von 25 jüdischen und palästinensischen Frauen und Männern aus. Mir auch wichtig, im Gegensatz zu guten Sachbüchern zum Thema Israel und Palästina, macht die direkte, lebendige und leicht verständliche Sprache das Lesen leicht. Und schließlich, man möchte bei jedem Interview erfahren, wie geht das Abenteuer der Begegnung mit dem anderen für sie oder ihn aus? Man ist mit den Erzählenden bestürzt über ihre unpassenden Erkenntnisse über sich selbst. Man staunt über den Mut der Männer und Frauen, mit dem sie sich auf den Weg ihres inneren Wandels machen und man freut sich mit ihnen über den Stolz, mit dem alle Interviewpartnerinnen über ihre Aktivitäten in den Jahren nach dem Kurs berichten. Habe ich Sie nun ein bisschen neugierig gemacht auf dieses Buch? Ich hoffe es. Kein anderes hat mir bisher so viel Hoffnung gegeben, dass Wandel möglich ist, auch im israelisch-palästinensischen Konflikt. Dankeschön. Ich möchte Ihnen noch sagen, das Buch ist gerade hier nebenan, wenn es Sie interessiert, beim Aphorisma Verlag. Der hat da seine Koje. Und wenn es Sie interessiert, sind Sie da herzlich willkommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.